Da würde ich am Anfang nochmal tatsächlich das Zitat anführen, obwohl das ja schon jetzt überall sehr oft stand und gelesen wurde, aber dann haben wir das nochmal im Kontext jetzt. Also es geht um die Aussage von Clemens Tönnies, der ja Vorstandsvorsitzender vom FC Schalke 04 ist, und er hat im Zuge von Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel gesagt, dass man stattdessen lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren sollte. Und dann kommt das Zitat, da würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Jetzt hat der Ehrenrat des FC Schalke 04 diese Aussage als nicht rassistisch eingestuft, sondern es würde nur gegen das Diskriminierungsverbot des FC Schalke 04 verstoßen. Wie sehen Sie das? War diese Aussage rassistisch oder nicht?
Ja, also sie war auf jeden Fall rassistisch. Die Aussage oder der Beschluss des Ehrenrats ist insofern ja besonders interessant beziehungsweise auch macht betroffen, weil im Hintergrund ja die Satzung steht, und in der, ich habe da mal reingeschaut, und da heißt es, der Verein tritt rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie diskriminierenden oder menschenverachtenden Verhaltensweisen entgegen. Jetzt bezieht sich diese Satzung natürlich auf Dinge im Verein selbst. Aber der Herr Tönnies hat ja im Verein weder eine Partei gegründet, noch jemanden im Verein diskriminiert. Und um jemanden zu diskriminieren, benötigt man keine Worte. Das ist eine Handlung, die meistens eben wortlos passiert. Sonst wäre sie ja nicht so schädlich und für die Betroffenen schlimm. Man hat also etwas verurteilt, was gar nicht begangen wurde, um dann zum eigentlichen Sachverhalt zu schweigen. Und das ist wirklich ein recht durchsichtiges Manöver. Vor allem schweigt man ja damit natürlich auch darüber, was diejenigen, die sich von den Äußerungen betroffen und herabgesetzt fühlen, dass sie die sich verletzt fühlen. Und vor allem signalisiert man in den Verein hinein, was künftig eventuell verbal noch durchgeht. Ich habe gerade hier vorliegen die Presseerklärung von den Ultras Gelsenkirchen, also dem Fanverein. Und die schreiben, die jahrelange Antirassismusarbeit auf Schalke wird durch diese Entscheidung nicht nur mit Füßen getreten. Dieser Beschluss beschädigt das Image unseres Vereins nachhaltig. Und jetzt die entscheidende Frage, wie sollen wir Mitglieder in Zukunft bei ähnlichem Verhalten reagieren? Ist Wegsehen erwünscht? Ist einmal keinmal und alles halb so wild? Also ich denke, da hat der Ehrenrat wirklich der eigenen Vereinsarbeit den Bärendienst erwiesen.
Was macht denn jetzt die Aussage genau rassistisch? Kann man das irgendwie abgrenzen, wann es Diskriminierung in Anführungsstrichen nur ist und wann eine Aussage rassistisch wird?
Ja, das kann man sehr gut. Also wir haben einige Fragen im Vorfeld vielleicht zu klären, bevor man so eine Bewertung herangeht. Zuerst ein Einwand, der immer wieder kommt, ja, hier wird ja eigentlich nur eine Sache angesprochen, die es tatsächlich gibt und so weiter. Das war auch im Kontext dieser Äußerungen zu hören. Also geht es um die Frage, geht es hier um die Bemühungen um ein Problem, soll ein Problem gelöst werden, oder wird dieses Problem bloß zum Anlass genommen, um eben rassistische, sexistische oder andere Arten der Herabsetzung obendrauf zu setzen. Und im Fall dieser beiden Sätze ist der Fall doch sehr, sehr eindeutig. Natürlich wird hier eine rassistische Geschichte erzählt. Und da sind wir beim zweiten Punkt, diese Geschichte betreffend. Da müsste ich ein bisschen ausholen, denn wir haben nicht nur zum Beispiel hier die Motive Dummheit und das sogenannte Sexmotiv am Werk, sondern es gibt noch andere Motive, aber ich will vielleicht gerade auf die zwei in diesem Fall mal eingehen. Hier werden die Betroffenen als unfähig gezeichnet, selbst eine vorausschauende Versorgung zu organisieren, oder sie sind ja zu dumm dafür. Wir müssen sozusagen wieder wie in alten kolonialistischen Argumentationen die großen weißen Männer kommen, die sozusagen den Grips haben dazu. Und das zweite auffällige Motiv ist eben das Sexmotiv. Die Betroffenen sind dumm, weil sie nur ihre körperlichen Bedürfnisse verfolgen und sonst nichts tun. Das ist das Klischee von Sex und Vermehrung. Und da ist immer enthaltene Warnung vor einer Invasion unserer Zivilisation, vor einem Raubzug gegen unsere Vorräte. Wir denken da an die Polemik Ebenen, wenn in einem Atemzug von kinderreichen Familien, vom Plündern der Sozialkassen oder von Klaukindern die Rede ist. Und ich denke, kurz zusammengefasst, Äußerungen, ob Äußerungen herabsetzend sind oder nicht, erkennt man daran, dass diese stereotype Geschichte erzählt wird. Hier sind wir, wir haben Köpfchen, wir arbeiten von früh bis spät ziemlich hart, legen selbstlos Vorräte fürs Gemeinwohl an und auf der anderen Seite sind Sie, die Faulen, die egoistisch von früh bis spät nur ihre körperlichen Bedürfnisse befriedigen. Und Sie denken ja vielleicht an das Klischee vom faulen Griechen während der Finanzkrise. Aber es gibt natürlich noch andere Erzählmotive in diesem ganzen Komplex. Ich denke, da können wir jetzt nicht insgesamt drauf eingehen. Ich wollte es bloß andeuten.
Mhm. Aber ich denke mal, eine spezielle Sache, die das auch rassistisch macht, ist, dass er eben sagt, dann würden die Afrikaner.
Ja, ja, klar.
Ja.
Ja, das, daran zeigt sich ja, dass es nicht um eine Problemlösung, eine komplexe Geschichte handelt, sondern eine Zuschreibung an rassistische Art. Durch den Begriff Afrikaner ist klar, wer gemeint ist. Und das ist eine pauschale Zuweisung oder Zuschreibung.
Jetzt müssen wir oft unter unseren Facebook-Kommentaren lesen, dass jemand endlich mal die Wahrheit auf den Tisch packt und dafür jetzt verfolgt wird und so weiter. Zeigt das, wie sehr Alltagsrassismus schon in die Gesellschaft eingezogen ist, vielleicht auch über soziale Medien, weil man sich da so schnell mal äußern kann, ohne darüber nachzudenken, was man schreibt?
Ja, ich denke, dass zum Beispiel die Haltung des Ehrenrats dieses Fußballvereins ganz typisch ist. Das heißt, man vermeidet die Auseinandersetzung und lässt es gewähren. Und dadurch kommt natürlich die Resonanz zustande, beziehungsweise der Raum, in dem sowas gesagt werden darf, der Sagbarkeitsraum wird immer größer. Diejenigen, ja, diese Diskurse, diese rassistischen oder sexistischen Diskurse führen, die stehen natürlich selbst nochmal in einem anderen Zusammenhang. Die stehen im Zusammenhang von Gehorsamsverhältnissen, Abhängigkeitsverhältnissen von Führer oder Leitgestalten in ihrem Bereich. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, nämlich wie sieht es denn auf dieser Seite aus? Also warum sind in den sozialen Medien diese Kommentare plötzlich explodiert? Und man kann es sehr gut beobachten, wie da Zugehörigkeiten damit sozusagen eingekauft werden, indem sich Leute an den Diskurs anschließen und dann meinen, sie gehören sozusagen zu einer Gemeinschaft. Und dieses Gemeinschaftsgefühl ist fast genauso wichtig wie die Herabsetzung anderer. Die zwei Komponenten muss man, glaube ich, zusammen sehen.
Nochmal kurz zurück zu dem Zitat. Wie schätzen Sie das ein, dass er gesagt hat, Kinder zu produzieren?
Ja, ich meine, das zeigt ja so ungefähr das, was ich vorher gesagt habe, dass da eine Zielrichtung da ist. Sozusagen eine bewusste, im Anführungszeichen, ein Verhalten, um möglichst viele Angreifer, würde ich mal sagen, in die Welt zu setzen, die auf uns losgehen. Also diese Rhetorik der Vielzahl, der explosionsartigen Vermehrung ist immer ein Feindbild. Das heißt, diese Kleinigkeit, auf die Sie mit Recht hingewiesen haben, hat mit diesem Feindbild zu tun. Wir sprechen da auch im Bereich der Einordnung von solchen Aussagen von einem weiteren Erzählmotiv, das ist das sogenannte Mastermind-Motiv. Der Gegner wird also geschildert als sehr rational vorgehend, um uns zu überfallen. Und ich denke, das steckt assoziativ in dieser Aussage drin.
Sie haben ja gesagt, Sie können so ein bisschen schildern, wie man solche herabsetzenden Aussagen erkennen kann. Können Sie das vielleicht mal ganz kurz tun? Wie kann ich sehen, auch wenn ich jetzt selber vielleicht im sozialen Netzwerken unterwegs bin, ab wann ist jemand rassistisch, der das vielleicht so verpackt, dass man es nicht sehen soll?
Es sind meistens dann Andeutungen und vielleicht sollten wir zu dem ganzen Komplex sagen, dass wir alle diese Einordnung sehr gut vornehmen können. Jeder kennt diese Äußerungen, jeder weiß, wie man darauf reagiert, wie er selbst darauf reagiert, ob verletzt oder alarmiert und so weiter. Und diese Reflexe, diese direkten Reaktionen sind vollkommen richtig. Das heißt, wir sollten uns vielleicht daran orientieren, ob wir ablehnend reagieren, erschreckt und so weiter, dann hat das einen Grund. Und die Verbalisierung, warum das so ist, das ist ein ganz anstrengender Prozess. Und dass der nicht eingeübt ist, ist mit ein Faktor, dass diese Sprache sich verbreitet und diesen Erfolg hat. Das heißt, es gibt hier auch eine gewisse Art von Tabuisierung, sich an diese Sprache heranzumachen, mal sie zu analysieren, obwohl im Ergebnis dann eine ziemlich einfache Geschichte rauskommt. Ich habe hier schon mal geschildert, wie die aussieht, ist die Verbalisierung, wie das im Einzelnen passiert, mit Andeutungen und Auslassungen und Ironisieren und so weiter, eine sprachlich hochkomplexe Geschichte. Man hält sich da am besten an solche Motive, die ich gerade genannt habe, zum Beispiel Sexmotiv oder Motiv Dummheit oder anderes wichtiges Motiv, das sogenannte Fäkalmotiv. Darüber läuft sehr viel, zum Beispiel jetzt in den USA bei Trump. Und natürlich das vierte oder fünfte habe ich schon genannt, den Mastermind-Prinzip oder Motiv. Dann gibt es nur eines, das Fressmotiv. Und wenn man die vier oder fünf Motive kennt, wenn man sich da mal mit beschäftigt, dann erkennt man solche Andeutungen sofort.
Einmal nochmal ganz kurz zurück zu Herrn Tönnies. Können Sie das einschätzen, wenn jemand sowas sagt in einer öffentlichen Veranstaltung während einer Rede? Ist das ein Ausrutscher oder könnte das sein, dass solches Denken doch etwas tiefer in ihm verankert ist?
Das ist eine hochinteressante Frage und eine ganz, ganz wichtige Frage. Es war ja bei der Presseberichterstattung jetzt auch immer eine indirekte Frage im Hintergrund. Wie kann jemand solche Sätze bei einem so hochoffiziellen Anlass sozusagen hinaushauen und zugleich derart darüber erschrecken? Und liegt ja nahe, dass der Grund fürs Erschrecken vielleicht darin liegen kann, dass es vor großem Publikum passiert ist. Und dahinter steckt eigentlich die Frage, so die schwelt dahinter, wie steht es denn mit dem Verhältnis zwischen privatem Jargon und öffentlichem Reden? Also ist eventuell dort im Privaten erlaubt, was man öffentlich lieber nicht sagt? Diese Frage sollten wir, glaube ich, angehen. Wenn auch nur ein Grund besteht darin, nämlich jene, die von diesem Jargon betroffen sind, ob Frauen jetzt schwarze Behinderte oder potenziell viele andere mehr. Wir alle können ja irgendwie betroffen sein. Man denke an Mobbing am Arbeitsplatz. Und man muss sich das mal vorstellen, wie das sein muss für einen, zu wissen, dass die Menschen um einen herum mit herabsetzendem Jargon nur öffentlich vorsichtig sind, aber privat über einen dann rassistisch oder so herziehen. Das heißt, die Frage, wie steht es denn mit dem privaten Umgang damit im Verhältnis zum öffentlichen, ist schon eine wichtige Frage, die unabhängig jetzt von diesem einen Fall, von dem Indiz, dass hier was nicht in Ordnung ist. Und ich denke auch an Kinder und Jugendliche, die dann mit solchen Doppelstandards in ihrer nächsten Umgebung konfrontiert sind, wenn die dann gleichzeitig im Kindergarten oder in der Schule an antirassistischen Projekten mitarbeiten. Also ich denke, hier stellt sich für uns alle die Frage, welche Kultur lebbar ist und welche uns durch diese Doppelstandards auch kaputt macht.
Also könnte ich eigentlich abschließend zusammenfassen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wir, wenn wir rassistische Kommentare entdecken wollen, einfach, wie es auch so oft im Leben ist, wieder besser auf unser Bauchgefühl hören können müssen. Das heißt, wenn uns etwas komisch vorkommt und das aufstößt und wir diesen Impuls haben, dass das jetzt was ist, was nicht in Ordnung ist, dann haben wir meistens schon recht.
Ja, allerdings, wie gesagt, die zweite Abteilung gehört auch dazu. Wir müssen dieses Grundwissen über diese Sachen auch ernst nehmen. Das ist bisher viel zu wenig passiert. Und also das heißt, kognitiver Umgang mit der Sache muss gleichzeitig passieren und nachhaltig sein. Und nicht immer dann, wenn wieder mal etwas passiert ist, in Anführungszeichen, werden diese Fragen gestellt und dann vergisst man wieder, sich langfristig und nachhaltig mit dem Problem zu beschäftigen. Es handelt sich um ein kulturelles Problem. Und wenn wir kulturell vorankommen wollen, dann müssen wir an diese Sache ran.